ganz wenig Verzögerung, 2 Minuten, gehen wir an den Start. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich auf diese Vorlesung und habe vorab ein paar organisatorische Sachen anzukündigen. Sie sollten sich, so habe ich es letztes Mal gesagt, in den Moodle-Kursen anmelden. Ob Sie es jetzt glauben oder nicht, rund 70 von Ihnen haben das nicht geschafft. Einfach, weil Sie es nicht gemacht haben. Ich sage Ihnen auch warum. Eigentlich wäre das ganz unproblematisch, aber es ist insofern problematisch, als wir die Daten vom Auge-System natürlich in Moodle übernehmen wollen. Und dann gibt es, wenn Sie sich nicht in Moodle angemeldet haben, sehr, sehr viele Mismatches. Sie haben sich im Auge angemeldet, im Moodle nicht. Das heißt, der arme Alexander Wolotkin darf das dann von Hand nachpflegen. Nur, weil Sie nachlässig waren. Finde ich dann nicht so ganz prickelnd, aus seiner Sicht noch viel dramatischer, weil er es einfach dann von Hand machen muss. Ja? Okay, geht natürlich, aber ist nicht so schön. Also ich bitte Sie jetzt, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben im Moodle-Kurs, bitte jetzt, also nicht nach dieser Veranstaltung. Sie sollten sich dann in den Übungsgruppen anteilen, das haben die meisten gemacht. Ich sage gleich nochmal, wie es weitergeht, wenn Sie das aus irgendwelchen wichtigen Gründen nicht geschafft haben. Sie sollten Ihre eigene Arbeitsumgebung für Python anlegen. Da werden jetzt diese Woche die Tutoren gegebenenfalls nochmal mit Ihnen drauf schauen, dass das auch wirklich funktioniert. Also auch die GPR-Tutoren, die fangen genau damit an, Ihnen zu helfen, diese Umgebung einzurichten. Zweierteams und dann 2 Zweierteams könnten zum Beispiel eine Lerngruppe sein. Das wird eine Empfehlung sein, die werde ich immer wieder aussprechen, weil sie einfach richtig ist. Sie sollten den Testkurs gemacht haben. Einige haben es, andere nicht. Okay. Dieses Mal, oder es ist jetzt schon freigeschaltet, vielleicht noch nicht freigeschaltet, weiß ich jetzt nicht. Okay. Dann wird sofort danach, nach der Veranstaltung freigeschaltet. Das erste echte Quiz, in dem Sie dann auch einen Übungspunkt sammeln können. Also, ganz wichtig, die Mentorings, die ersten, finden nicht diese Woche statt, sondern erst in 14 Tagen. Da gab es ein bisschen Koordinierungsproblem. Nein, es ist meine Schuld, ich entschuldige mich auch dafür. Es sind Termine aus dem letzten Semester, wo es Gründe gab, dass ich es in dieser zweiten Vorlesungswoche, in der ersten Vorlesungswoche nicht die Vorlesung machen konnte, sind einfach blind übernommen worden. Und darum müssten wir das jetzt verschieben. Also entgegen aller Regeln findet das erst ab 4.11. statt, die Mentorings. Und dann aber Schlag auf Schlag. So, jetzt die kleinen Trostpflaster. Und alle die, die vorher eben hier schon waren und mich gefragt haben, wie ist das, oh, ich konnte nicht. Nein, so hat natürlich keiner gefragt. Sie konnten aus irgendwelchen wichtigen Gründen heraus sich nicht anmelden. Was machen Sie jetzt? In Moodle steht jetzt schon drin, zumindest für GPR, welche Übungsgruppen noch vergleichsweise frei sind. Ich habe es jetzt nicht in diese Präsentation eingebaut, aber das sind, ich schaue doch nach, damit ich Ihnen nichts Falsches sage. Können Sie nicht sehen? Okay, ich kann es Ihnen aber sagen. Frei noch Plätze verfügbar sind in allen Gruppen mittwochs von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Jetzt nicht aufschreien. So sagen, wer will denn bis 18 Uhr in der Uni sein? Okay, Sie haben einen Fulltime-Studienplatz und normalerweise müsste das möglich sein. Und wenn Sie erst um 12 Uhr aufstehen, ist das ja auch gerade mal Mittag. Okay. Also füllen Sie bitte auch die Gruppen. Es ist ganz einfach so, das ist für die GPA-Gruppen. Da, wenn Sie da hingehen zu dem Tutor und sagen, okay, ich habe da ein Problem, ich bin noch nicht angemeldet, darf ich in deiner Gruppe bleiben, wird er Ja sagen. Bei allen anderen Terminen wird er eher Nein sagen. Ja? Also die Mittwochnachmittagstermine sind noch frei. So, und jetzt bei EPR sage ich jetzt auch gleich an, muss ich nur, da sind es auch so eine Bündelung. Warum geht das denn nicht? So. Und zwar ist das donnerstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr. Auch da können die Leute nicht, ja? Also da sind noch Plätze frei. Okay, genau. Es gab also mehrere Bestätigungen. Einmal vom Augesystem, hat gesagt, Sie haben einen Platz. Und dann, wenn Alexander Sie in die Moodle-Gruppe eingetragen hat. EPR ist vollständig eingetragen. GPR erstmal nur die Montagsleute, er sitzt jetzt daran, das zu vervollständigen. Und wenn Sie dann, sagen wir mal, bis Mittwoch da keine Nachricht haben, gehen Sie in irgendeine Übungsgruppe zunächst, Übungsgruppe Ihrer Wahl, und melden es Alexander, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Es kann daran liegen, dass Sie irgendwo sich vertippt haben oder sonst was. Also alles ist möglich. Ja? Dann sollte man den Fehler suchen. Noch eins, auch das sage ich noch an, in STO sind vor allem die Mittwoch 10 bis 12 Uhr Termine noch frei. Also wenn Sie einen STO-Termin suchen, mittwochs 10 bis 12, aber erst in 14 Tagen. Der Weg ist immer derselbe, der Weg ist einfach. Sie gehen zu dem Tutor hin und sagen, okay, kann ich in deiner Gruppe bleiben? Normalerweise wird er sagen, ja, kannst du. Wenn Sie in diesen Gruppen, die ich gerade angekündigt habe, fragen. Okay. Gibt es zu diesen Übungsanmeldungen noch Fragen? Also STO ist in Moodle-Gruppe noch nicht eingerichtet und GPR noch nicht vollständig. Ja? Sie müssen lauter sprechen, bitte. Nein, Übungsgruppen werden normalerweise nicht in Englisch gehalten. Sie müssen akzentuierter sprechen und lauter. Ich höre es einfach nicht. In Mathe. Dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Ich weiß nicht, was der Hetterich da ausgemacht hat. Fragen Sie Herrn Hetterich, ob das wirklich so gemeint war. Gut, weil ich kann mir verstehen, es kommen sehr viele verschiedene Sachen, das jetzt noch in einer Fremdsprache zu machen, gerade wenn Sie nicht gut sind, also sich nicht sicher fühlen in dieser Fremdsprache, ist das vielleicht ein Problem. Oder umgekehrt, vielleicht hat er es extra gemacht. Ich weiß es nicht. Okay. Gibt es weitere Fragen? Da gibt es noch eine Frage. Lesen. Genauso zu den Tutoren hingehen. Ich habe Ihnen die bevorzugten Gruppen genannt. Ich bin in den Moodle-Kursen nicht in eine Gruppe eingeteilt. Dann wenden Sie sich bitte, aber mit dieser Wortwahl in den Moodle-Kursen sind sie nicht, obwohl sie sich da bla 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 und teilen das Alexander Wolodkin mit. Da muss irgendwo ein Fehler sein. Was weiß ich, Matrikelnummer falsch getippt oder Namen falsch. Nein, sie haben natürlich. Das System hat bei 625 Leuten richtig funktioniert, bei Ihnen leider nicht. Tut mir jetzt sehr leid, aber das ist so. Nein, irgendwo muss ein Fehler passiert sein. Ja? Und ich bitte Sie, diesen Fehler zu melden. Okay. Sorry, das klang jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, wollte ich nicht sein, aber wissen Sie, von Usern, User haben nie Fehler gemacht. Noch eins, das können Sie sich merken fürs Leben gleich. Fürs Leben als Informatikerin und Informatiker. Wenn Sie mal ein Stückchen Software geschrieben haben und kein User-Handbuch dazu, dann merkt das mindestens jeder Zweite. Und Sie kriegen nette E-Mails und übrigens, es gibt kein Benutzerhandbuch dazu. Haben Sie ein Benutzerhandbuch geschrieben, wird es keiner lesen. Auch das ist so. Höchstens 10% der Leute schauen bei ersten Fehlern mal ins User-Handbuch. Sie schreiben lieber eine E-Mail. So ist die Welt und die ändern wir auch nicht. Gut. Aber das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Gab es noch irgendwelche Orga-Fragen? Ja? Ja, gilt das Gleiche. Auch da, wenn Sie die Augenmitteilung bekommen haben, Sie sind eingeteilt, ist das in Ordnung. Und dann kriegen Sie auch einen Platz. Im Moodle-Kurs sind Sie noch nicht angemeldet. Das geschieht aber jetzt. Okay, Alexander hat sogar am Wochenende gearbeitet, um das noch hinzukriegen, aber er hat es nicht ganz geschafft. Gut. Ja, um was geht es heute dann? Es geht heute um den Begriff Computer und so ein paar daneben liegende Begriffe wie digitale Daten, Bits und Bytes, was ist das eigentlich? Den ganzen zweiten Teil mit Algorithmus, Programm machen wir nächste Woche. Früher war das mal so schön gedacht als so ein Triple Computer Algorithmen Programm, aber es war zu dicht. Das heißt, ich wurde sowieso nicht fertig damit und darum habe ich es jetzt in zwei Vorlesungen aufgeteilt. Denken Sie immer daran, es ist für Sie wichtig, auch den Begriff Computer geklärt zu haben. Also wirklich, dass das für Sie Ihr Begriff ist. Ich arbeite mit dem Computer und Sie wissen genau, wie. Es geht um das Warum und das machen wir jetzt hier. Das heißt, was machen wir? Wir klären als erstes, was ist ein Computer? Da gibt es auch ganz kurze Anmerkungen zur Geschichte. Übrigens, in der Moodle-Plattform ist auch ein Skript, da sind dann längere Ausführungen zur Geschichte, wenn Sie daran interessiert sind. Und wenn Sie daran nicht interessiert sind, was durchaus in Ordnung ist, dann lassen Sie das weg. Dann schauen Sie sich das nicht an. Dann gibt es sowas wie einen Zwischenruf. Was sind eigentlich Bits? Was sind Bytes? Was sind Kikibytes? Und so weiter und so weiter. Die Vielgestaltigkeit heutiger Computer, Performance von Computern und dann Zusammenfassung. Also die Begriffsbestimmungen. Wir können das nicht im strengen Sinn mathematisch korrekt definieren heute. Wir können nur Begriffsbestimmungen im allgemein verständlichen Deutsch ausdrücken. Also, ein Computer ist eine Maschine, heute in der Regel eine digital-elektronische, zur Speicherung und automatischen Verarbeitung von Daten, respektive Informationen. Da werden wir noch genau den Unterschied später kennenlernen, nicht in dieser Vorlesung, sondern viel später im Laufe des Semesters. Zum Beispiel für eine mathematische Berechnung oder allgemeine Zeichenersetzung. Und zwar wichtig durch Angabe einer programmierbaren Rechenvorschrift. Okay. Da stoßen wir jetzt gleich auf die Begriffe, was ist eine programmierbare Rechenvorschrift? Nämlich, das ist die sogenannte Software, die Weichware. Im Gegensatz zur Hardware, die Hardware oder das Unveränderbare. Und ob Sie es jetzt glauben oder nicht, das ist die erste große Lüge der Informatik. Denn es hat sich gezeigt, das hat man früher gedacht in den 50er Jahren, Hardware ist fest, ist auch riesengroß, ja, mächtig, stabil und die Software, diese Programme machen wir da gerade drauf und dann ist es gut. Im Laufe der Jahre hat es sich gezeigt, dass gerade heute in Banken noch Software aus den 60er Jahren läuft, auf immer wieder neuer Hardware, mit allen möglichen Tricks, Emulationen und so weiter, Simulationen von alten Computern, nur damit diese Software noch läuft. Ja, das ist Software in Programmiersprachen, die, na sagen wir mal, sehr geschwätzig sind, zum Beispiel COBOL. Wenn Sie jetzt schnell viel Geld verdienen wollen, Tipp, lernen Sie COBOL und gehen Sie direkt in eine Bank. Die brauchen das immer noch, weil das sind Programme, ja, die irgendwann mal geschrieben wurden und für irgendwelche, was weiß ich, steuerlichen Gründe, für irgendwelche Reports, ja, die keiner mehr anfassen mag. Wenn Sie sich die Finger dabei schmutzig machen wollen, kriegen Sie viel Kohle. Sie werden reich als COBOL-Programmiererin. Okay. Ob es interessant ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber gut. Das ist die erste, merken Sie sich, Informatiker haben sich getäuscht. Es war keine echte Lüge, die Leute haben es wirklich geglaubt. Aber es hat sich so gezeigt. So, und jetzt die Frage, was ist denn jetzt der erste Computer? Es muss doch einen Erfinder geben. Okay, dann wollen wir dem mal nachgehen. Der Begriff Computer ist Rechner oder Rechenanlage, lässt sich ableiten von Computare, also vom lateinischen Zählen, oder tatsächlich abgeleitet wurde es wohl im Englischen von dem Verb to compute. Computer, nur als historische Anmerkung, es ist nicht so, dass ich irgendwie so toll auf Geschichte stehe, aber manche Sachen, um sie einzuordnen, sollte man auch diese Sachen wissen. Computer war ein Beruf. Ja? Die Leute wurden früher nicht Computer Scientist, sondern im Mittelalter waren es die Leute, die für die Astronomen, insbesondere für die Astronomen, die aufwendigen Rechnungen von Hand durchgeführt haben. Also, ja, irgendeiner musste das ja machen. Und das waren die Computer. So. Und zunächst wurden auch die Arbeiter, ja, das waren also die, ja, so nannte man sie damals, die Rechenmaschine bedienten, als Computer bezeichnet. Später ging dieser Begriff dann nur auf die Maschinen über. So war es halt historisch. Aber das hat ein interessantes Phänomen, nämlich Thomas J. Watson, CEO, also CEO ist der Chef der Firma, der von IBM, damals in den 40er Jahren, hat die erste IBM-Maschine nicht Computer nennen wollen und die hieß nicht Computer, sondern die hieß bei ihm Calculator, weil er keinen Ärger mit den Gewerkschaften kriegen wollte. Weil er nahm ja den Leuten die Arbeit ab. Und gut, trotzdem hat sich der Begriff Computer durchgesetzt. Sehen Sie, das ist nicht essentiell, aber sowas kann man sich ja mal merken. Was heißt jetzt digital elektronisch? Naja, bis 1960 waren das Röhren. Also keiner von Ihnen da unten kann das mehr wissen. Das waren die Fernseher, die brauchten auch 2-3 Minuten, so wie heute. Heute die ja, langsamen Rechner, wenn sie booten, um überhaupt ein Bild anzuzeigen. Die mussten geheizt werden und so weiter. Dann die nächste Phase waren diskrete Transistoren. Also wirklich diskret heißt, man kann sie so tatsächlich anfassen. Also das scheint ein Transistor zu sein hier zum Beispiel. Also aus diskreten Bauteilen zusammengesetzt. Das war vielleicht so bis 1980. Und jetzt, ja, ist es so ein Chip. Das Bild ist nicht besonders gut ausgeleuchtet, aber egal, ist so ein Chip, das irgendwo auf einer Platine eingelötet ist. Das wäre der Begriff Elektronik. Ja, ganz klar. Elektronik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik und so sehen die Bauelemente aus. Und das sortiert sich, also Elektronik ist ein spezielles Also ist ein Teil, ein Ergebnis der, oder ein Gerät der Elektrotechnik, und das aber mit speziellen Bauteilen gebaut wurde. So ist es ganz einfach. Was heißt jetzt digital? Da können wir jetzt nur ganz kurz drüber sprechen, aber eigentlich unsere Umgebungssignale sind tatsächlich oder behandeln wir als kontinuierliche Größe. Kontinuierliche Größe hat die Eigenschaft, wie eine Real-Zahl, wie eine reelle Zahl, dass sie immer teilbar sein wird. Also sie immer, es hat kein kleinstes Stück. Ja, es gibt kein kleinstes Stück. Obwohl durch die Quantentheorie gibt es das heute schon, aber das liegt so viel höher, um 10er Potenzen kleiner als das, was wir berechnen wollen. Okay. Das heißt, wir betrachten unsere reale Umwelt, Geschwindigkeiten, Wege, Gewichte, Massen in kontinuierlichen Größen und beschreiben sie mit Kommazahlen. Okay? Das ist zeitkontinuierlich und wertkontinuierlich. Das heißt, ein Sinussignal sieht genauso aus. Und jetzt kann ich dieses Sinussignal, wie wir sagen, abtasten. Das heißt, den Wert des Sinussignals, das heißt den Y-Wert, nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten bestimmen. Also hier weiß ich, ist 0, da weiß ich, ist 0,5, da weiß ich, ist 0,7, da weiß ich, es ist 1. Tatsächlich ist es aber so, dass man nur an diesen Zeitpunkten, diesen Abtastzeitpunkten, den Wert kennt. Dazwischen kennt man ihn nicht. Okay? Das nennt man Abtastung. Okay? Und noch mehr, auch die Werte kann ich nicht wirklich kontinuierlich darstellen. Geht nicht. Denn kontinuierlich würde sagen, wie eine reelle Zahl kann ich immer wieder durch 2 teilen. Hieße unendlich viele Stellen in einem Dezimalsystem zum Beispiel. Geht nicht. Und wir müssen also alle Signale, alles das, was wir aus der Umwelt empfangen, diskretisieren, diskret machen, und das heißt zeitdiskret und diskret im Wertebereich. Weil sonst können wir es auf einem Digitalrechner überhaupt nicht behandeln. Und es ist schon eine interessante Frage, ist das denn überhaupt erlaubt? Das heißt, reicht es aus, dass ich nur diese Werte kenne? Kann ich damit richtige Ergebnisse erzielen? Good message, ja. Unter bestimmten Bedingungen. Diese Bedingungen liefert das sogenannte Abtasttheorem. Das werden wir ganz am Ende dieser Veranstaltung dann kennenlernen. So, Digitalrechner, also ist ein Rechner, der mit diskreten, das heißt quantisierten, zeitdiskreten, ortsdiskreten oder wertdiskreten Größen arbeitet. So wie es hier steht. In der Praxis bedeutet das, man benutzt für die Werte gerne Digitalwerte. Ja, das heißt, Werte, wo irgendeine Größe nur 2 Zustände einnehmen kann. Okay? Zum Beispiel den Wert 0 und den Wert 1. Warum? Weil das einfach technisch gesehen das Stabilste ist. Ja, ich muss auf einer Leitung zu einem Zeitpunkt nur entscheiden, ist das eine 0 oder ist das eine 1. Ist das außerhalb eines bestimmten Intervalls, weiß ich, dass da ein Fehler ist. Diese Computer müssten wir eigentlich Binärrechner nennen und nicht Digitalrechner, denn digital ist 10, ja, also Finger, ja, okay. Aber das sagt niemand, wir nennen sie Digitalrechner und nicht Binärrechner. größere Wertebereiche kann ich dann durch geeignete Codes darstellen. Was ist also ein Bit? Das nennen wir genau ein Bit. Aber diesen Begriff sollten Sie schon genau erkennen. Ein Bit lässt nur zwei mögliche Antworten zu auf eine Frage. Das heißt, ein Bit beschreibt die Entscheidung Ja oder Nein. Ein Bit beschreibt die Entscheidung rechts oder links. Ein Bit beschreibt die Entscheidung wahr oder falsch. Das ist elementar und nicht weiter teilbar. Also Sie können nicht ein halbes Bit haben. Geht einfach nicht. Oft werden diese Werte mit 0 und 1 bezeichnet, früher auch mal mit 0 und L. Das müssen Sie aber nicht mehr betrachten. Bit ist eine Wortkreuzung aus Binary Digit und wurde sehr früh in der Entwicklung der Computer, nämlich 1946, vorgeschlagen. Okay, eigentlich hat er schon 43 gemacht, aber 46 erst veröffentlicht. Und dann 1948, da kam dann Claude Shannon und hat das weltweit eben auch bekannt gemacht, diesen Begriff in seiner berühmten Arbeit A Mathematical Theory of Communication, also eine mathematische Theorie der Kommunikation. Ich habe eben gesagt, man kann mit mehreren Bits eben auch mehr Zustände darstellen. Ja? Das ist hier ganz typisch, also diese Windrose, können Sie natürlich sagen, Norden ist die Null, also wo alle Bits Null sind, hier, das würde man Bits nennen, die einzelnen Stellen, die kann man dann anders interpretieren, also im Binärcode, vielleicht haben Sie das in der Schule schon gehabt, man kann sie aber auch als Richtung interpretieren, wenn es so vereinbart ist. Es ist also nicht so, dass Sie nur wahr oder falsch entscheiden können, Sie können ganz viele Werte damit repräsentieren, ja? Aber nicht beliebig viele, okay? Weil dann bräuchten Sie unendlich viele Stellen und das gibt es nicht. So, technische Realisierungen sind Spannung vorhanden oder Spannung nicht vorhanden, da kann man sogar undefinierte Zustände haben und dann auch mehr Entscheidungen. Es kann ein Kippschalter sein, der ein oder aus ist, Schaltzustand eines Transistors, das wird Ihnen einer der Hardware-Leute dann mal nahe bringen. Eine Magnetisierung rechts herum oder links herum auf der Festplatte, wenn Sie eine Magnetdisk noch haben. Oder ein Loch in einer Kompaktdisk, in einer CD. Auch das ist möglich. Es gibt also viele technische Realisierungen, um diese binäre Information 0 oder 1 zu hinterlegen. Und jetzt zur Schreibweise. Meistens schreibt man Bit groß, ein Bit, aber als Einheit für die Datenmenge oder als Einheit für den Informationsgehalt, was wir später dann auch kennenlernen werden, benutzt man typischerweise die Schreibweise klein. Das ist also Kleinbit. Ja? Okay. Das ist aber nicht einheitlich, das macht jeder so, wie er es, nein, nicht jeder so, wie er es mag. Das ist die empfohlene Sache, aber die Schreibweisen werden leider uneinheitlich genutzt. So, jetzt gibt es noch Vielfaches davon. Haben Sie alles gehört? Kilo, Kilogramm, Mega, 1000 Kilo sind ein Mega, Giga, Terra, Peta, Exa, Zeta, Jota. Vielleicht haben Sie es bis da mal, Terabyte haben Sie wahrscheinlich als Platte schon irgendwann mal eingekauft. Aber es geht halt weiter. Und das sind eben die typischen Vielfachen. Und zwar, auf eins nur hinweisen, okay, wollte ich gar nicht. Da, das Kilo wird mit einem kleinen K abgekürzt. Aus historischen Gründen, alle anderen Buchstaben sind groß. So. Jetzt ist es aber so, dass 2 hoch 10 ganz nah bei 1000 liegt. Wie viel ist es? 2 hoch 10? Ja? 1024. Er hat schon vorhin zweimal so verständnisweise genickt. Er hat recht, 1024. Das ist eine Zweierpotenz. Es macht natürlich unheimlich viel Sinn, dass wir gerade in der Informatik auch in Zweierpotenzen rechnen. Und entsprechend hat man dann auch gesagt, okay, Das können wir nicht Kilo nennen, das ist das Vielfache, wäre ja 1024, Vielfaches, gleich 1024, sondern wir müssen es ein bisschen anders nennen. Nach IEC ist das auch so. Das ist der Grund dafür, warum, wenn Sie eine große Platte kaufen, Sie meinetwegen eine 100 Terabyte Platte einkaufen, Sie bauen das in Ihren Rechner ein und dann hat es nur 96 Terabyte, sagt das Betriebssystem. Weil der eine nach dem einen System gearbeitet hat, okay, Marketingleute freuen sich darüber, dass ein größerer Wert rauskommt, während die Informatiker lieber die Zweierpotenz haben. So ist es halt, wenn Sie da mal nachschauen, werden Sie das finden. Und die Abweichungen sind bei großen Datenmengen dann durchaus erheblich. Ja? Also eine Abweichung im Exa-Bereich von 15,3. Was glauben Sie denn, wie groß so die Speicherkapazität des Rechenzentrums hier an der Goethe-Uni ist? Naja, also Terabyte haben Sie im Laptop. Da werden die wohl mehr haben. Petabyte? Tausendfache? Ja? So etwa in der Größenordnung. Da sind wir heute. 2 hoch 50. Wenn Sie das als Digitalzahl schreiben würden, hätte die 50 Stellen. Gut. So. Leider ist es so, was heißt leider? Es ist so, dass sich diese exakten Begriffe kaum durchgesetzt haben, wenig durchgesetzt haben. Sie als Fachfrau oder Fachmann sollten es aber wissen. Sie werden selten Gigabit hören, sondern die Leute sagen Gigabit. So ist es nun mal. Trotz alledem wichtig zu wissen. Was ist jetzt ein Byte? Ganz einfach, ist einfach ein Oktett, das heißt 8 Bits bilden zusammen ein Byte und das ist typischerweise eine adressierbare Speichereinheit in einem Rechner. Also Sie können reservieren in der Hardware, im Computer, ein Byte und dann für Ihre Zwecke benutzen. Auch 2 Byte, viele Bytes können Sie reservieren. So. Man benutzt die gleichen Präfixe wie beim Bit. Es gibt noch eine Unterteilung in sogenannte Nibbles. Das sind 4 Bit, aber das ist auch selten genutzt. Das übrigens die Bit-Übertragungsangabe benutzt man gerne als Übertragungsrate. Da sagt man, die Übertragungsrate sind meinetwegen 40 Megabit, während man für Speicherkapazitäten gerne die Einheit Byte benutzt. Okay. Die Wortherkunft von Byte ist nicht so wichtig, aber es war ein früher IBM-Computer 1956. Der sollte erst 6 Bit als Wortlänge haben, als adressierbare Einheit. Und dann ist man rasch zu 8 Bit übergegangen. Und so hat sich das auch, ja, so hat sich das halt umgesetzt. 8 Bit sind heute ein Byte und alles, was die Leute sonst noch sagen, hier Byte wird auch als Akronym für Binary Term, das sind sogenannte Bakronyme, also nachträglich aufgeprägte Bedeutungen. Ursprünglich war das nicht so. Ja. Das ist ja deshalb nicht falsch, es ist nur nachträglich. Ja. Okay. So, jetzt wieder zurück zum Computer. Wir haben jetzt geklärt, was ist ein Bit und was ist ein Byte. Und dass die heute typischerweise benutzte Architektur, das heißt, wie ist ein Computer aufgebaut, die ist die folgende. Es besteht aus einem sogenannten Rechenwerk. Da werden die echten Rechenoperationen, zum Beispiel Addition, und auch die logischen Verknüpfungen ausgeführt. Dann hat ein Computer einen Speicher. In diesem Speicher speichert er Bits und Bytes, was dasselbe ist, ist ja nur eine andere Einheit. Eine Architektur, die von Neumann-Architektur, sieht auch vor ein Steuerwerk. Okay? Und eine Ein-Ausgabewerk. Meistens sagt man, okay, diese Architektur hat so etwas wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Flur, Toilette. Ja? So ist das mit der Architektur gemeint. Es hat genau diese vier Einheiten, vier oder fünf, darüber kann man sich streiten. Auch gehört da noch zu ein Verbindungssystem, wie diese Einheiten miteinander verbunden sind. Das gehört auch noch mit zur von Neumann-Architektur. Begriffsbestimmung nur, Rechen und Steuerwerk zusammen nennt man das Rechen und Steuerwerk. Das Steuerwerk wird manchmal auch Leitwerk genannt. Und das Rechenwerk und das Steuerwerk zusammen nennt man Zentraleinheit oder CPU oder Prozessor. So. Dieses Konzept wurde nicht aber von Herrn von Neumann erfunden, sondern er hat es selber beschrieben. Er war bei einem Praktikum in einer Einheit, wo man Rechner hergestellt hat. Sie sehen gleich wo, nämlich in der Gruppe, wo der EDVAC gebaut wurde. Und er ist aber zu einem unglücklichen Zeitpunkt gekommen und man hat sich gestritten da unter den Fachleuten. Er war gar kein Fachmann, er war beim Militär, war vom Militär abgeordnet worden dahin. Aber er war ein cleverer junger Mann. Und war dann da und dann hat er einen Streit erlebt und dann haben die Chefs entschieden, nee, komm, wir machen erstmal 14 Tage Urlaub. Und die sind alle in Urlaub gegangen, um sich selber zu beruhigen. Nur ihn, der gerade gekommen war, durfte keinen Urlaub machen, er musste da bleiben. War alleine, hatte Langeweile, hat er gedacht, okay, schreib mal das auf, was ich da von denen verstanden habe. Denn die hatten über diese Architektur gestritten, also über die neue Architektur. Und das hat er gemacht und das war 1945, also Kriegsende. Das war zu dieser Zeit so revolutionär. Und danach, nachdem das dann Verbreitung fand, dieses Konzept, er hat es selber gar nicht veröffentlicht, weil für ihn war das nur so ein Arbeitsreport, sondern sein Chef hat das dann gelesen und hat gesagt, okay, das ist ziemlich überzeugend. Und dann hat es sich dieses Konzept, was er gewissermaßen nur aus dem Gerede der Wissenden aufgenommen hat, hat sich durchgesetzt. Und so hat er es beschrieben. Das müssen Sie jetzt nicht gucken. Er hat keine Grafik in seinem Bericht, sondern nur Text. Das habe ich umgesetzt in eine Grafik, weil er jede Linie, jedes Kästchen beschrieben hat. Also ja, die Aufgaben und so weiter und so weiter. Ja, M zum Beispiel. Ja, man braucht richtig viel Speicher da geschrieben und tempting to treat the entire memory as an organ. Okay, er hat schon gleich mit einem biologischen Wesen verglichen. Ist ja auch nett. 30.06.45 hat er das gemacht. Ich habe das mal so übertragen. Dieses Schema hat nur historische Bedeutung, um Gottes Willen nicht merken. Das muss man sich merken. Dieses Schema, okay, vertieft bekommen Sie das bei den Hardware-Leuten dann. Aber Sie sollten grob wissen, was da los ist. Sind genau diese vier oder fünf Elemente, ein Ausgabewerk kann man auch zusammenfassen. Aber wichtig, Speicher und CPU. Das sind auch heute, bis heute, die bestimmenden Elemente. Und dann sehen Sie, dass das Steuerwerk eigentlich alles steuert mit den Steuersignalen, steuert das Ausgabewerk, steuert den Speicher, steuert das Rechenwerk, steuert das Eingabewerk, aber es kriegt bestimmte Daten und Bedingungen von verschiedenen Stellen zugeliefert. Okay, so sollten Sie sich das merken. wie das aufgebaut ist. Und das ist im Grunde genommen hier auch nochmal aufgeschrieben. Sie sehen jetzt gleich, die, auch die von Neumann Architektur, aber Eingabegeräte können eben sein, Tastatur, Maus, Touchpad, Joystick, Scanner, Barcode-Reader. Ausgabegeräte können auch ganz viele sein. Monitor, Display, Lautsprecher, Kopfhörer, all dieses. Wichtig, auch Speichermedien können ganz viele sein. Das sind Digitalspeicher, also Speicherbausteine, die im Computer sind, oder Arbeitsspeicher, wie wir es auch nennen, oder eben letztlich die CPU, die Verarbeitungseinheit. Eigentlich ist es schön, dass wir hier ein Prinzip, das wir später als sogenanntes Entwurfsmuster auch für Software erkennen, hier schon finden. Denn viel Software wird nach folgendem einfachen Muster gebaut, nach dem EVA-Prinzip. Eingabe, V für Verarbeitung, A für Ausgabe. Also erstmal einlesen, dann etwas verarbeiten, dann ausgeben. Und dann wieder einlesen, verarbeiten, ausgeben. Da kann man sich dann drüber unterhalten, muss man sich drüber unterhalten. Was ist die Eingabe, wie soll sie erledigt werden? Was ist die Ausgabe, wie soll sie erledigt werden? Und so weiter und so weiter. Jetzt zum Begriff Speicher. Speicher sind offensichtlich wichtig. Speicher haben folgende Eigenschaft. Sie können eine bestimmte Datenmenge oder wie wir sagen, ein Maschinenwort speichern und adressieren. Das heißt, Sie können eine Adresse anlegen, sei die Adresse 0 da oben, dann bekommen Sie als Ergebnis oder können Sie im Speicher einen Vektor 101 bis hinten 10 speichern. Okay? Und auch wieder ausgeben. Sie können also an den Speicher etwas anlegen. Sie müssen anlegen eine Adresse und das zu speichernde Wort und sagen, speichere, dann macht er das. Und Sie können sagen, anlegen eine Adresse und sagen, lese, dann liefert er dieses Wort wieder aus. Und diese Datenworte sind unterschiedlich groß, je nach Computer. Typisch sind heute 32-Bit, meistens 64-Bit Wortbreite, aber es gibt eben auch andere Rechner von 8-Bit bis 256-Bit. Und ja, mit 32 Adressbit können Sie 2 hoch 32 unterschiedliche Adressen erzeugen und damit können Sie adressieren, wenn es Bytes sind, 4 Gigabytes. Wenn es mehrere Einheiten sind, können Sie eben auch noch größere Mengen schon adressieren. Das ist so die Basisarchitektur. Adressen anlegen und Daten anlegen und sagen, speichere, Adressen anlegen, warten und sagen, lesen. Dann kommt genau das Wort wieder heraus, das sich an einer bestimmten Stelle gespeichert hatte. Ein optimaler Speicher, das machen wir jetzt ein bisschen schneller, sollte möglichst schnell sein. Auf jeden Fall schneller als die Verarbeitungseinheiten. Theoretisch toll wäre null, aber wenn Sie die Adresse angelegt haben, braucht es eine gewisse Zeit, bis Sie die Daten bekommen können. Aber möglichst schnell. Sollte die Daten persistent speichern, das heißt, wenn Ihnen jemand einen Stecker rauszieht, sollten die trotzdem noch da sein. Stellen Sie sich vor, das Programm, das Sie gestern geschrieben haben, ist heute weg. Das wäre nicht so prickelnd. Sie möchten einen Speicher, der persistent ist oder eben nicht flüchtig, wie man sagt. Kapazitätsmäßig möglichst groß. Okay. Physisch möglichst klein. Vor allen Dingen auch, denken Sie an Ihr Handy, ganz schlimm, dass so schnell der Akku leer ist. Möglichst wenig Strom verbrauchen. Möglichst klein, möglichst wenig Strom verbrauchen. Sollte auch noch so ganz nebenbei möglichst wenig kosten. So, und das gibt es nicht. Also all diese Eigenschaften, zusammengenommen, gibt es nicht. Okay? Das heißt, man musste sich was überlegen, und das, was man sich überlegt hat, ist die sogenannte Speicherhierarchie. Wir unterscheiden also unterschiedliche Speicher, die wir benutzen können. Zunächst erstmal im Prozessor sind superschnelle, das heißt wirklich mit dem Takt des Prozessors mitgehenden Speicher, die nennen wir Register. Da kann man etwas abspeichern, zwischenspeichern und so weiter. Sind aber sehr begrenzt. Okay. Das Wichtige ist der Hauptspeicher. Der Hauptspeicher ist der zentrale Speicher. Also wenn Sie sich das anschauen, so sehen die aus. Hier sind so Chips drauf. Hier ist eine andere Zusammenfassung. Also so eine Karte, die typischerweise irgendwo in dem Rechner reingesteckt wird. Das ist der Primärspeicher, auf dem der Prozessor arbeitet. Das heißt, das Charakteristikum ist, der Prozessor arbeitet mit den Adressen des Hauptspeichers. Wenn er sagt, gib mir das und das Datum, muss der Prozessor die Adresse anlegen. Das Maschinenprogramm, also das Programm, das man ja ändern kann, das bezieht sich auf die Adressen des, warum geht er jetzt nicht? Hier. Das bezieht sich auf die Adressen des Hauptspeichers. Dieser Speicher ist aber typischerweise flüchtig. Das heißt, die Daten bleiben nicht für immer da drin, sondern wenn ich den Strom abschalte, sind sie weg. Okay. Noch dazwischen, zwischen Hauptspeicher und Prozessor, sind mal mindestens Faktor 100 Zeitdifferenz. Das wollte man überbrücken und macht es mit sogenannten Caches. Das sind Zwischenspeicher, die zwischen Hauptspeicher und Prozessor liegen. Warum das genau so ist und so weiter, werden Sie alles lernen. Da unterscheidet man heute bei modernen Architekturen First-Level-Cache, Second-Level-Cache, Third-Level-Cache, die eigentlich nur vermitteln zwischen dem Prozessor, zwischen den Adressen und dem Hauptspeicher. Okay, aus Geschwindigkeitsgründen. Mehr müssen Sie sich da aktuell nicht zu merken. Wichtiger dagegen sind die, alle diese Speicher, die wir jetzt besprochen haben, waren flüchtig. Typischerweise nicht flüchtig sind Sekundärspeicher. Da gibt es sehr, sehr viele. Das können sein magnetische Speicherplatten, das war viele Jahre lang das Mittel der Wahl, optische Speicher, CD, DVDs. Das können aber heute eben auch Flash-Speicher sein, USB-Sticks, Solid-State-Drives, alles das ist heute möglich. Obsolet sind Lochstreifen, Lochkarten, auch das waren nach früher mal Dinge, die benutzt wurden. Ja? Okay. Das sind Sekundärspeicher, die kann man nur in größeren Einheiten lesen und schreiben, in sogenannten Blöcken, zum Beispiel 1 Kilobyte oder 4 Kilobyte auf einem Rutsch. Okay. Das sind die Sekundärspeicher, typisches Charakteristikum, nicht flüchtig. Die behalten ihre Informationen, auch wenn sie den Stecker ziehen. Also auch hier drin müssen Sie irgendwie ja einen nicht flüchtigen Speicher haben. Ja, was wird das wohl sein? Ja. Ein was? Ein Solid State Drive. Ja, okay. Ja, es wird irgendwie Solid State Drive so etwas sein. Oder ein Flash-Speicher, alles das wäre möglich. Ja, okay. Also schon auch ein Binärspeicher, der aber auch über längere Zeit die Daten behält. So, und jetzt Tertiärspeicher, auch die gibt es noch. Jetzt nicht lachen, das ist tatsächlich immer noch State of the Art, dass man mit Bandrobotern, der aus einem Archiv ein einzelnes Tape nehmen kann, auflegen kann und dann kann man das lesen oder Jukeboxes. Und das sind oft Tape Libraries auch heute noch. Ja? Das wären Tertiärspeicher. Also das ist die Speicherhierarchie. Keine Angst, da prüfen wir nicht zu, aber man sollte es wissen. Zurück zur diese drei Kernideen. Es gibt vier oder fünf Funktionseinheiten, je nachdem ob E oder A, ob man das als eine EA-Werk, als eine Einheit oder als zwei Einheiten zählt, gibt es vier oder fünf. Dazu kommt das Rechenwerk und den Speicher und der Steuerwerk. Im Speicher, der ist universell, wird beides abgelegt. Das ist eine der Kernideen, nämlich das Programm. Das heißt, diese programmierbare, veränderbare Verarbeitungsvorschrift und auch die Daten, die ich brauche. Beides steht im Hauptspeicher. Okay? Und last not least, das dritte dieser Architektur ist der Ausführungszyklus und der geht ganz einfach. Das Steuerwerk sagt als erstes, hole mal aus dem Hauptspeicher mit der Hauptspeicheradresse einen Befehl. Den nächsten Befehl, den ich ausführen soll, nennt man den Fetch-Zyklus. Dann muss er dieses Maschinenwort, dieses Bitmuster interpretieren, nennt man Decode, also interpretiere, was ich machen soll. Dann als nächstes Fetch Operands. Also hole die Operanden. Stellen wir uns vor, da steht eine Addition, dann hat die Addition zwei Operanden, dann muss ich also irgendwie die Operanden herholen zum Rechenwerk. Denn woher soll das Rechenwerk sonst, wie soll das Rechenwerk sonst den Befehl ausführen? Und das beschreibt als nächstes, führe den Befehl aus und dann etwas, was ich hier grau markiert habe, weil das genau braucht man. Das ist nämlich hier zum nächsten Befehl, erhöhe den Befehlszähler. Man braucht da einen speziellen Zähler für. Und dieser Zähler, den hat der von Neumann, der John von Neumann, nicht beschrieben. Aber es ist essentiell, dass man ihn braucht. Es geht nicht ohne. Das ist ja nur sein erstes Papier. Jeder, der dann so einen Rechner gebaut hat, hat auch diesen Befehlszähler, Program Counter eingebaut. Ja? Ausgeführt wird es vom Rechenwerk, das Steuerwerk sagt nur, jetzt mach es. Ja. So, okay. Und so funktioniert das. Wir haben also ein sogenanntes Maschinenwort, das ist in diesem Fall jetzt 16 Bit, also 4x4 Bit groß. Das ist typischerweise für den Befehlsteil jetzt eingeteilt in Operanda, also Opcode, sagt man, Operationscode. Das ist, dieser Rechner könnte jetzt 16 verschiedene Befehle unterscheiden. Okay? Und dann das Operandenfeld kodiert jetzt die zugehörigen Operanden. Operandenfeld kann also eine Adresse sein im Hauptspeicher, kann aber auch meinetwegen eine Adresse eines Registers sein. Der Maschinenbefehl bezieht sich auf die Hardware, also tatsächlich steuert direkt die Hardware, entweder das Rechenwerk, den Speicher oder das Ein-Ausgabemaschine. Und zwar genau dieser Maschine. Ja? Die ist also für jede Maschine vom Typ XY gleich und spezifisch. Weil das nennt man Maschinenbefehl. Wenn ich da Veränderungen vornehme, muss das sich irgendwo in diesem Maschinenwort ausdrücken. Und jetzt könnten wir Beispiele machen. Wir machen ein Beispiel nur. Das